Das ist in der Tat eine sehr gute Frage, weil es ja gar nicht so einfach ist, erstmal Nichtwählerinnen und Nichtwähler zu finden. Wir haben es so gemacht, dass wir telefoniert haben und immer die Leute gefragt haben, haben Sie eigentlich bei einer der letzten Bundestagswahlen seit 1998 gewählt, beziehungsweise haben Sie vor, jetzt im September 2013 zu wählen? Und dann haben wir diejenigen Leuten herausgefiltert, die gesagt haben, dass sie seit 1998 nicht gewählt haben, nach eigener Aussage, und haben so pro Bundestagswahl 700 Nichtwählerinnen und Nichtwähler herausgefiltert und nochmal 700 dazu, die gesagt haben, sie sind sich sicher, dass sie bei der kommenden Bundestagswahl nicht wählen wollen. So haben wir insgesamt eine Stichprobe von 3.500 Nichtwählerinnen und Nichtwählern, die eben nach eigener Aussage in den vergangenen Jahren nicht an Bundestagswahlen teilgenommen haben.
Wie sieht denn da das Verhältnis aus? Wie hat sich da die Wahlbeteiligung innerhalb der vergangenen Jahre entwickelt? Und auch vielleicht, welche Wahlen sind denn da so von einer besonders geringen Beteiligung betroffen?
Also das weiß man ja sehr genau, weil die Wahlbeteiligung ja immer Bestandteil der offiziellen Ergebnisse sind. Wir wissen ja, dass zum Beispiel bei der letzten Bundestagswahl 2009 etwas mehr als 70% der Wahlberechtigten teilgenommen haben. Das war der historische Tiefstand. Wenn man sich zurückerinnert an die 70er Jahre in Westdeutschland, da gab es noch Wahlbeteiligung bei der Bundestagswahl von über 90%. 80er und 90er Jahre waren überwiegend noch so über 80-85% und jetzt eben gefallen auf 70%. Das ist also doch schon ein deutlicher Rückgang. Wenn man auf Landtagswahlen guckt, dann ist es noch die Wahlbeteiligung noch etwas schwächer. Negativbeispiel in dem Fall, es war eben die sachsen-anhaltinische Wahl 2011, die Landtagswahl, wo zum ersten Mal weniger als 50% der Wahlbeteiligten an einer Landtagswahl teilgenommen haben.
Da fühlt man sich hierzulande gleich ein bisschen angesprochen. Was sind denn eben diese Gründe, dass immer weniger Menschen zur Wahl gehen? Was konnten Sie da bei Ihrer Studie herausfinden?
Sie haben es ja schon gesagt, dass es durchaus verschiedene Theorien gibt. Es gibt in der Politikwissenschaft auch die Theorie, dass Nichtwähler und Nichtwähler einfach ganz zufrieden sind. Nach dem Motto, läuft doch gut, mir geht's gut, dem Land geht's gut, was soll ich da groß wählen gehen? Unsere Studie hat das nicht bestätigt, sondern wir haben andere Gründe herausbekommen. Diejenigen, die wir befragt haben, haben doch deutlich zu erkennen gegeben, dass eben politische Unzufriedenheit der Hauptgrund für die Nichtwahl ist. Also, dass man entweder ganz konkret mit Politikerinnen und Politikern nicht zufrieden ist mit den Personen, die zur Wahl stehen, aber eben auch mit den Inhalten, mit den Programmen, die die Parteien zur Wahl anbieten. Das war doch der ganz ausschlaggebende Grund, warum die befragten Nichtwähler und Nichtwähler gesagt haben, dass sie eben der Wahl ferngeblieben sind.
Man hört ja nun auch immer das Stichwort Politikverdrossenheit. Also Menschen würden da auch aus Desinteresse an der Politik nicht mehr wählen gehen. Was steckt denn hinter dieser Verdrossenheit und konnten Sie genau diese auch mit Ihrer Studie bestätigen und belegen?
Das war ein durchaus sehr interessantes Ergebnis bei unseren Untersuchungen, was uns auch selber ein bisschen überrascht hat, weil eben die ganz große Mehrheit der Nichtwählerinnen und Nichtwähler eben gerade nicht sich politisch desinteressiert geäußert hat, sondern im Gegenteil gesagt hat, ja, sie interessieren sich sehr wohl für Politik, sie nehmen das auch wahr, sie lesen etwa Zeitungen oder schauen Fernsehnachrichten, sie haben auch etwa die letzten Wahlkämpfe eben auf Bundes- oder Landesebene durchaus wachsam wahrgenommen. Also diese Theorie, dass alle Nichtwählerinnen und Nichtwähler politisch desinteressiert sind, vielleicht sogar demokratiemüde, können wir nicht bestätigen. Man muss an der Stelle allerdings ein bisschen differenzieren. Wir haben die befragten Nichtwähler und Nichtwähler nochmal in verschiedene Gruppen unterteilt, je nachdem, wie häufig sie einer Wahl ferngeblieben sind. Ich hatte gesagt, dass wir eben quasi 1998 bei der Bundestagswahl angefangen haben zu fragen. Und da zeigt sich, wenn jemand dauerhaft nicht zur Wahl geht, dann tritt das eben ein, was Sie mit politischem Desinteresse beschrieben haben. Das heißt, diejenigen, die wir als Dauernichtwähler bezeichnet haben, die jetzt etwa seit 1998 nie mehr an einer Bundestagswahl teilgenommen haben, das ist eine Gruppe, die macht in unserer Studie etwa 14% der Nichtwähler insgesamt aus. Die zeigen dann eben doch erhebliches politisches Desinteresse und auch, was nicht natürlich schlecht ist, eine sehr große Unzufriedenheit mit der Demokratie an sich.
Sie haben ja schon eigentlich angesprochen, dass die Menschen, die bewusst nicht zur Wahl gehen, aus politischen Gründen nicht hingehen, ja auch so eine Meinungsbildung ja haben, beziehungsweise auch genau politisch interessiert sind. Aus welchem sozialen Umfeld kommen denn die Menschen so, die vermehrt nicht zur Wahl gehen?
Also grundsätzlich kann man sagen, grosso modo, Nichtwähler und Nichtwähler verteilen sich über die gesamte Bevölkerung. Wenn wir nochmal diese Einzelgruppen angucken, dann haben wir festgestellt, dass diese Gruppe der Dauernichtwähler, die also über einen längeren Zeitraum nicht gewählt hat, dass diese Gruppe tatsächlich stärker aus Ostdeutschland stammt und stärker auch aus den materiell weniger privilegierten Schichten, also geringeres Haushaltseinkommen. Das ist was, was gerade uns als eine Institution, die sozialdemokratischen Werten verpflichtet ist, natürlich besorgt. Denn das bedeutet ja, dass man, je reicher man ist, desto stärker geht man zur Wahl. Bedeutet also auch im Umkehrschluss, dass also die Repräsentanz von den Interessen der Bevölkerungsschichten mit kürzerer Bildungsbiografie, mit geringerem Einkommen, also schlechter ist.
Ja, wählen ist ja ein Recht, muss man sagen, und keine festgeschriebene Verpflichtung. Mhm. Und wenn jetzt Menschen nicht zur Wahl gehen, weil sie zufrieden mit der Politik sind, dann kann man das ja kaum angreifen. Also dann läuft ja offensichtlich alles gut. Allerdings, wenn jetzt die Menschen nicht zur Wahl gehen, weil sie damit unzufrieden sind, dann tauchen sie ja eigentlich auch gar nicht mehr in der Politik auf mit ihrer Meinung. Welche Folgen hat denn das für die Demokratie, wenn sich da eben Menschen aus politischen Gründen nicht dazu entscheiden, zur Wahl zu gehen, weil sie sowieso keine Alternative darin sehen, eine Partei zu wählen und sich da nicht repräsentiert fühlen?
Also grundsätzlich glaube ich, dass es als Nichtwähler, sage ich mal, nicht viel bringt, wenn man der Wahl fernbleibt. Denn genau wie Sie sagen, dann hat man halt nicht gewählt. Ein Ergebnis gibt es ja trotzdem. Eine Regierung bildet sich trotzdem und Politik gemacht wird auch trotzdem, selbst wenn man selber die Wahl verweigert hat. Von daher ist es, glaube ich, schon klüger, auch mit Blick auf die eigenen Interessen zur Wahl zu gehen und dann das anzukreuzen, was man eben noch, dem man noch am ehesten zustimmen kann, um dann eben einfach auch die eigenen Interessen, die eigenen Gedanken repräsentiert zu wissen. Grundsätzlich, glaube ich, ist es wichtig, dass wir darauf achten, inwieweit eben wir nicht ganze Bevölkerungsgruppen abhängen. Ich meine, wir haben ja sowieso schon das Thema, dass natürlich nicht alle, die in Deutschland leben, auch Wahlrecht haben. Bürgerinnen und Bürger mit ausländischer Staatsangehörigkeit haben dann ja erstmal natürlich kein Wahlrecht in Deutschland. Das heißt, da sind schon mal bestimmte Bevölkerungsgruppen dann in Wahlen nicht repräsentiert. Wenn wir dann auch noch feststellen, dass bestimmte soziale Gruppen der Wahl zumindest sehr stark fernbleiben, könnte da schon perspektivisch eine Schieflage entstehen. Wie gesagt, wir sagen nicht, dass das heute schon so ist. Wir wollen jetzt nicht auch nicht alarmistisch klingen mit unserer Studie. Aber ich glaube, diese Tendenz, dass gerade Leute eben die kürzere Bildungsbiografie haben, die schlechtere Einkommensverhältnisse haben, deutlich weniger, deutlich seltener zur Wahl gehen, ist, glaube ich, schon was man zumindest wahrnehmen sollte, diesen Befund.
Nun ist es das eine zu sagen, naja, die Menschen, die nicht zur Wahl gehen, die haben eigentlich ihr Recht auf Teilhabe damit verwirkt und ja, die Parteien oder beziehungsweise die Vertreter und Vertreterinnen, die Mandate innehaben, die machen ja so und so Politik, egal, und diejenigen, die da nicht gewählt haben, naja, die kommen dann halt nicht zum Tragen, beziehungsweise werden nicht repräsentiert. Es gibt ja nun auch Menschen, die zur Wahl gehen, aber ungültig wählen, auch aus einer gewissen Haltung heraus, damit haben sie ihre Stimme und ihr Recht auf Wahl abgegeben, aber geäußert, dass sie mit den Alternativen nicht übereingehen. Welche Lösungsvorschläge gibt es denn da, dass die Politik eben auch ja zu den Menschen kommt und nicht nur sagt, ihr müsst zur Wahl gehen, sondern vielleicht auch genau die Gründe aufnimmt und hinterfragt, warum Menschen nicht zur Wahl gehen, wenn sie aus politischen Gründen eben nicht hingehen?
Sprechen Sie einen wichtigen Punkt an. Das haben wir auch gefragt in der Studie, was, unter welchen Bedingungen könnten Sie sich denn vorstellen, wieder zur Wahl zu gehen? Und das ist schon ganz interessant, dass doch die sehr große Mehrheit der Nichtwählerinnen und Nichtwähler geantwortet hat, sie wünschen sich zum einen eine Politik, die sich um die Interessen der sogenannten kleinen Leute, der mittleren Schichten kümmert, also eine kümmernde Politik wird gewünscht und dass Parteien weniger streiten, mehr Konsens zeigen, war das zweithäufig genannte. Und der dritthäufig genannteste Grund war, dass Parteien mehr Profil zeigen müssen, was ich natürlich ein bisschen mit dem Streiten dann auch widerspricht. Und dann haben wir eben auch noch gefragt, okay, wenn Sie sich eine kümmernde Politik wünschen, was heißt denn das konkret in Ihren Augen? Daraufhin haben, oder wir haben dann eben zusätzlich nochmal Politikfelder abgefragt, welche Politikbereiche sind eigentlich besonders wichtig aus Sicht der Nichtwählerinnen und Nichtwähler. Und da kam dann mit ganz großer Mehrheit das Thema Schule, Bildungspolitik an Platz 1. Der zweite Bereich war gute Gesundheitsversorgung. Der dritte Bereich Sicherung der Arbeitsplätze. Und der vierte Bereich Sicherung der Altersvorsorge, also Renten. Das heißt, da kann man schon, glaube ich, dann doch langsam rausschließen, was eigentlich erwartet wird von Nichtwählern und Nichtwählern. Die sagen, okay, wir brauchen eine Politik, die uns Chancen oder vor allem unseren Kindern und Enkeln Chancen eröffnet, Stichwort Schule, Bildung, die aber auch eine gewisse Sicherheit gibt, Gesundheitsversorgung, Altersversorgung und die eben auch auf Soziales achtet, Stichwort Sicherung der Arbeitsplätze. Interessanterweise waren andere Themen wie zum Beispiel Steigerung des Wirtschaftswachstums, Lösung der Eurokrise, Ausstieg aus der Atomenergie, wurden von den Nichtwählern und Nichtwählern, die wir befragt haben, doch als deutlich weniger bedeutsam eingeschätzt als die vier Bereiche, die ich gerade genannt habe.
Es gibt ja Ansätze, um zu versuchen, die Nichtwähler und Nichtwählerinnen zur Wahl zu motivieren. Und da gibt es mittlerweile eine Initiative, die Nein-Idee nennt sie sich, beziehungsweise die Nein-Partei, die eben die Nichtwählerinnen-Stimmen auffangen wollen und diese Nein-Stimme in die Parlamente bringen will, indem eben die Mitglieder oder die Mandatsträgerinnen der Nein-Partei dann immer mit Nein stimmen, wenn sie denn gewählt werden. Also dass sie sozusagen diese Blockadefunktion durchführen und die Unzufriedenheit der Wähler und Wählerinnen qua Mandat wirklich auch repräsentieren. Ja. Was halten Sie denn von so einem Ansatz?
Naja, grundsätzlich ist es natürlich in der Demokratie immer völlig in Ordnung, wenn sich auch neue Parteien bilden und versuchen eben in den politischen Betrieb einzuziehen und dort eben auch ihre Interessen, ihre Positionen zu vertreten. Inwieweit jetzt eine Partei wahnsinnig viel bringt, die immer Nein sagt, weiß ich nicht. Ich nehme das ehrlich gesagt im Moment zumindest nicht so wahnsinnig ernst, einfach weil das, glaube ich, leichter klingt, als es dann zu machen ist. Was ja auch bei unserer Studie ganz deutlich war, dass die Nichtwähler eben ja gerade keine homogene Gruppe sind und eben auch sich auch durchaus unterscheiden in ihrer politischen Einschätzung, in ihrer Nähe zum politischen System, in ihrem politischen Interesse, ist ja nicht so, dass diese 30% Wahlberechtigten, die bei der letzten Bundestagswahl nicht gewählt haben, alle einer Meinung wären und sich somit automatisch hinter einer Nein-Partei oder wie auch immer sie heißt, versammeln könnten. Ich fand es ganz interessant zu beobachten, was zum Beispiel die Entwicklung der Piratenpartei, das war ja nun in jüngerer Vergangenheit eine neue Partei, die aufkam, die es geschafft hat, trotz 5%-Hürde in etliche Landesparlamente einzuziehen. Und der Lernprozess, den die Piratenpartei dabei durchlaufen hat und weiter durchläuft, ist, glaube ich, durchaus typisch. Dass es nämlich dann doch gar nicht so einfach ist, wenn man erstmal eine Partei gegründet hat, wenn man dann vielleicht auch in einem Parlament drin sitzt, dann miteinander zu klären, was wollen wir eigentlich? Und ich glaube, dass eine Partei, die sagt, wir sind eigentlich immer nur gegen alles, so wie diese Nein-Partei, die Sie erwähnt, langfristig auch beim Wähler keine Chance hat, denn das bringt dann ja irgendwie nichts. Man wählt ja eher doch eine Partei, weil man irgendetwas Bestimmtes für gut hält und nicht, weil man alles für schlecht hält.
Ab wann muss sich denn eine Demokratie ernsthaft Sorgen machen darum, dass die Menschen nicht mehr zur Wahl gehen? Also was ist denn da so die Grenze, die Sie festlegen würden zwischen Wählen ist ein Recht, aber irgendwo ist es auch eine Pflicht, wenn man in einer Demokratie lebt, also dass die Demokratie damit auch legitimiert wird letztlich?
Ist eine schwer zu beantwortende Frage. Ich glaube nicht, dass man eine bestimmte Grenze einziehen kann, nach dem Motto, mindestens 50% müssen gewählt haben, sonst bricht es zusammen. Tut es ja nicht. Ich meine, wie man zum Beispiel auch auf kommunaler Ebene sieht, da haben wir ja oft schon Wahlbeteiligung von unter 50%. Trotzdem gibt es Oberbürgermeisterinnen, Oberbürgermeister oder Stadträte, die arbeiten und die ja auch jetzt deswegen nicht automatisch schlechte Kommunalpolitik machen, bloß weil es niedrige Wahlbeteiligung gab. Ich glaube nicht, dass wir jetzt so eine Mindestgrenze einziehen können, sondern dass es eher eine Frage ist, die wir miteinander auch klären müssen. Woran liegt es eigentlich, dass so viele Leute nicht zur Wahl gehen? Was sind deren politische Interessen, so wie wir es versucht haben, mit unserer Studie herauszufinden? Und dass wir sehr genau beobachten müssen, gibt es eigentlich Menschen bzw. dann auch Gruppen in unserer Gesellschaft, die insgesamt anfangen, an der Demokratie zu zweifeln? Das ist, glaube ich, so der Punkt, wo man aufpassen muss. Da, glaube ich, hat auch jeder Bereich der Gesellschaft Möglichkeiten, auch im Sinne der Demokratie seinen Beitrag dann zu leisten.
Kürzlich ließ ja auch die Konrad-Adenauer-Stiftung das Verhalten und die Gründe von Nichtwählern und Nichtwählerinnen erforschen. Und diese Studie kommt teilweise zu anderen Ergebnissen und Schlüssen als Sie jetzt. Und laut Medienberichten zumindest schaut die wohl skeptischer auf die Nichtwähler und macht als Motive fürs Nichtwählen eben so die Diskrepanz zwischen Politik aus und das Gefühl, keinen Einfluss auf Politik zu haben. Und außerdem spielt bei den Nichtwählern auch das Gefühl eine Rolle, einer Bürgerpflicht nachkommen zu müssen, eher eine geringere Rolle. Und da empfiehlt die Studie den Parteien gar nicht so sehr, sich mehr um Nichtwähler und Nichtwählerinnen zu kümmern, was Sie ja jetzt eigentlich vorhin angesprochen haben, dass das bei Ihrer Studie eben so eine Forderung oder ein Wunsch der Befragten war, dass die Parteien sich mehr kümmern sollen. Wie kommt denn da so eine unterschiedliche Sichtweise auf Nichtwählerinnen zustande? Sie haben ja auch vorhin schon angesprochen, dass es auch eben die Theorie gibt, dass Nichtwählerinnen zufrieden mit der Politik seien und deswegen nicht zur Wahl gehen.
Also Es gibt insgesamt jetzt sogar drei Studien. Also die Studie der Kollegen von der Konrad-Adenauer-Stiftung hat Infratest gemacht, die Bertelsmann-Stiftung hat eine Studie gemacht, die zu recht unterschiedlichen Ergebnissen kommen, da haben Sie völlig recht. Wobei man diese Studien schlecht immer so eins zu eins vergleichen kann, weil eben die Fragestellung, der Fragebogen und auch die Stichprobe eine ganz andere jeweils ist und auch das Erkenntnisinteresse. Was ich weiß, gerade von der Studie der Adenauer-Stiftung, dass es da eben auch sehr stark um die Frage ging, ist unsere Demokratie eigentlich bedroht, wenn viele Leute zur Wahl gehen? Und da haben wir durchaus ähnliche Ergebnisse, dass wir sagen, naja, die Demokratie als solche ist erstmal nicht bedroht, die funktioniert eben auch. Ich meine, wenn nur drei Leute zur Wahl gehen, hat man auch ein Ergebnis. Also nach dem Motto, das ist jetzt nicht unser Hauptproblem. Wir haben eben etwas stärkeren Akzent darauf gesetzt, wer sind eigentlich Nichtwähler, wo kommen sie her? Wir haben da eben diese soziale Schieflage herausgefunden, dass eben doch bestimmte Gruppen überproportional häufig in der Wahl fernbleiben. Also von da haben wir da auch andere Akzente gesetzt, was dann eben auch zu einer verschiedenen, sag ich mal, zu verschiedenen Kernbotschaften, die dann medial von diesen Studien rübergebracht worden sind, geführt hat.